Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Meier im Studio, herzlich willkommen. Menschen mit Behinderung schalten sich in die Debatte ein, ob Bluttests für Schwangere, die auf Trisomie testen, von der Kasse bezahlt werden sollen. Sie fordern Inklusion statt Selektion. Mehr dazu gleich. Außerdem, Taxifahrer in ganz Deutschland protestieren gegen die Pläne des Verkehrsministers, den Markt noch weiter für andere Anbieter zu öffnen. Wir schalten dazu nach Berlin in dieser Sendung. Und in Sachsen tun sich zahlreiche Bürgermeister zusammen, weil sie etwas gegen das zunehmend feindselige Klima in ihren Städten tun wollen. Sollen Bluttests während der Schwangerschaft, die das ungeborene Kind auf Trisomien, also Chromosomenfehlbildungen, testen, sollen die zur Kassenleistung werden? Morgen beginnt darüber die Debatte im Bundestag und heute haben Aktivisten vor dem Gesundheitsministerium in Berlin protestiert gegen eine solche Etablierung des schwangeren Bluttests. Die Demo, die sich für mehr gesellschaftliche Akzeptanz und Teilhabe von Menschen mit Behinderung einsetzt, lief unter dem Motto Inklusion statt Selektion. Dieter Nürnberger war vor Ort und hat mit einigen Teilnehmern gesprochen.
Ich bin hier, weil wir gegen den Bluttest sind und dass die mit Behinderung auch ein Recht haben zu leben.
Die 31-jährige Zora hat das Down-Syndrom und sie ist heute mit ihrer Theatergruppe zur Demonstration gekommen. Wie viele andere Teilnehmer hat sie sich ein weißes T-Shirt mit einem gelben Smiley und der Botschaft Ich liebe mein Leben übergestreift. Das Rambazamba-Theater gibt es seit über 28 Jahren in Berlin. Ein inklusives Theater, in dem Schauspieler mit und ohne Behinderungen zusammen auf der Bühne stehen. Dass nun überlegt wird, vorgeburtliche Bluttests auf das Down-Syndrom als Regeluntersuchung zu verankern, sorgt bei den rund 300 Teilnehmern für Entrüstung. Die Demonstration startete am Vormittag vor dem Bundesgesundheitsministerium. Es geht um das Leben, sagt Gisela Höhne, die das inklusive Theater einst gegründet hat.
Es ist auch immer unsere Message, dass alle Menschen das Recht auf Leben haben und Menschen mit Behinderung häufig eine ganz besondere Begabung, gerade in der Kunst, und uns viel zu sagen haben mit ihrer Art zu spielen, mit ihrem Anderssein. Und das ist eine ganz große Bereicherung.
Gekommen sind überwiegend Familien. Ihre Kinder haben das Down-Syndrom oder andere Beeinträchtigungen. Sie wollen, dass auch ihre Stimmen als direkt Betroffene oder Angehörige gehört werden. Sie befürchten, dass bei einem positiven Befund eines vorgeburtlichen Bluttests in den meisten Fällen dann wohl eine Abtreibung die Folge sein würde. Sie haben ihre eigenen Erfahrungen.
Ich bin hier, weil ich mit meinem Sohn hier bin. Das ist der Jonah, der steht hier neben mir und der hat das Down-Syndrom. Und wir lieben ihn und er ist ein ganz besonderer Teil unserer Familie und unserer Gesellschaft auch. Und ich glaube, diese Thematik ist in die falsche Richtung. Und dass es eben nicht diese Tests gibt, die dann vorher eine Selektion machen, das finde ich einfach falsch.
Nachdem Maximilian geboren wurde, vor jetzt 16 Jahren, hatte ich meine Mutter informiert, dass wir ein Kind mit Down-Syndrom haben. Und die erste Reaktion war, konntet ihr das nicht vorher wissen? Daran hat sich in der Gesellschaft eigentlich relativ wenig geändert.
Als Eltern von Kindern mit Behinderungen hatten und haben sie mit Vorurteilen zu kämpfen. Die Demonstration soll Mut machen. Und auch wenn nur ein paar hundert gekommen sind, es ist ein farbenfroher, ein lebensbejahender Umzug. Luftballons werden aufgeblasen, sie schweben in den Hauptstadthimmel. Eine positive Stimmung.
Der Luftballon, ja, der fliegt weg. Nee, wir wussten das nicht. Ich meine, das ist natürlich für uns eine Überraschung gewesen und auch ein Schock im ersten Moment. Es war dann erst, nachdem er so eine Woche auf der Welt war, sozusagen, kam das raus. Man hat es auch ihm nicht so angesehen. Wir sind froh, dass er da ist.
Für die meisten Teilnehmer geht es nicht allein darum, ob künftig die Krankenkassen die Kosten des Bluttests übernehmen sollen oder nicht. Sie befürchten eine Art Dammbruch. Wird es künftig darum gehen, dass das gesamte Genom von Ungeborenen auf Krankheiten untersucht werden wird? Auf werdende Eltern dürfe kein Druck aufgebaut werden, sich solchen Tests zu unterziehen. Das Recht auf Nichtwissen müsse unbedingt erhalten bleiben. In einer ersten Kundgebung noch direkt am Gesundheitsministerium ergreift auch Heike Meyer-Rotsch vom Vorstand des Vereins Down-Syndrom Berlin das Wort. Es gehe um die größeren Fragen, die hinter der Debatte um die reine Kassenerstattung gehen.
Welchen Stellenwert haben Menschen mit Beeinträchtigung in unserer Gesellschaft? Ist das möglich, dass eine Gesellschaft sich auf den Weg macht, eine inklusive zu werden und gleichzeitig vorgeburtliches Aussortieren ausweitet? Und wer darf wie weit von der Norm abweichen und geboren werden?
Es sei auch eine staatliche Aufgabe, für die Wertschätzung von Menschen mit Beeinträchtigungen einzutreten. Inklusion statt Selektion, so das Motto der Demonstration. Auch diese Berlinerin ist mit ihrer geistig behinderten Tochter gekommen. Sie lehnt vorgeburtliche Tests per se ab.
Wenn man es nicht macht und wenn man ein Kind mit Down-Syndrom bekommt, dann hört man sich ja jetzt schon die Sprüche an, das hätte doch nicht sein müssen, so ein Kind muss man heute nicht mehr kriegen. Und dieser Druck wird größer werden und größer und ich möchte das nicht.
Morgen wird der Bundestag eine erste Orientierungsdebatte führen. Die Demonstranten hoffen, dass im Parlament nicht nur das medizinisch Machbare im Vordergrund steht, sondern vor allem Fragen des gesellschaftlichen Umgangs miteinander.
Ja, ich hoffe, dass die morgen einfach gut nachdenken während ihrer Debatte. Ja.
Demo für mehr Inklusion. Ein Tag vor der Debatte im Bundestag rund um das Thema Bluttests für Schwangere. Dieter Nürnberger berichtete.
In 30 deutschen Städten veranstalten heute Taxifahrer Sternfahrten und Autokorsos. Sie protestieren gegen die geplante Liberalisierung des Taximarktes, die Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU plant. Mit der Novelle des Personenförderungsgesetzes soll es neueren Dienstleistern wie Uber, Moja und anderen erleichtert werden, ebenfalls Fahrgäste von A nach B zu befördern. Die Taxifahrer fürchten um ihre Existenz. Protestfahrten sind in Hamburg, Köln, Stuttgart, Dresden und anderen Großstädten geplant und schon durchgeführt worden. Die größte Veranstaltung, eine Sternfahrt, läuft allerdings in Berlin. Zurzeit findet außerdem eine Kundgebung am Brandenburger Tor statt und von dort ist mein Kollege Sebastian Engelbrecht jetzt zugeschaltet. Herr Engelbrecht, heute früh wurde ja angekündigt, dass der Taxiverkehr in der Hauptstadt um die Mittagszeit zum Erliegen kommt. Ist dem so?
Das ist so in der Tat. Jedenfalls, das kann ich ganz sicher sagen, für den Flughafen Tegel. Dort stecken 1000 Taxen fest, die eigentlich auch hierher zum Brandenburger Tor kommen wollten, zu der Kundgebung. Aus welchen Gründen auch immer können die nicht herkommen. Das bedeutet natürlich für Fluggäste, dass die momentan auch nicht vom Flughafen Tegel abfahren können, auch nicht anfahren. Es ist so, dass Reisende momentan mit Rollkoffern entlang der Autobahn laufen, weil die Taxen nicht zu erreichen sind. Die Sternfahrt kam aus Westen, Osten und Norden hierher zum Brandenburger Tor. Und wenn ich immer schaue, zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor gibt es nur eine Farbe, das ist das Taxi Beige.
Jetzt höre ich im Hintergrund, da wird gesprochen, anscheinend ist die Fahrt vorbei, die Kundgebung läuft. Was passiert da aktuell?
Ja, momentan spricht ein Vertreter, Michael Müller, der Präsident des Bundesverbandes Taxi und Mietwagen. Und in Kürze wird auch Andreas Scheuer, der Bundesverkehrsminister, sprechen. Wie sich das heute hier angehört hat auf der Fahrt hierher, will ich Ihnen aber nicht entgehen lassen. Das war wie eine orientalische Hochzeit in ganz Berlin. Hören wir mal rein. Und was man jetzt hier vor allem hört, sind Rufe Scheuer raus, Uber raus. Immerhin, Herr Scheuer stellt sich den Demonstranten. Ich habe vorhin mit Taxifahrern gesprochen, warum sie auf die Straße gehen. Sie fürchten um ihre Existenz, falls das passiert, was Verkehrsminister Scheuer plant, nämlich freier Zugang für Uber in alle Städte und für andere Fahrdienste natürlich auch. Freier Zugang für Uber-Fahrer in alle Stadtzentren. Gegen die Regeln ist das jetzt schon der Fall, dass Uber-Wagen heute schon in den Zentren fahren und damit dem Taxigewerbe Konkurrenz machen und starke Umsatzverluste verursachen. Ich habe darüber mit Taxifahrern gesprochen. Hören wir doch mal rein, was sie sagen.
Die halten sich nicht an den Regeln.
Geht Ihnen jetzt schon Umsatz verloren durch die Uber-Fahrer?
Also ich bin seit 12 Jahren Taxifahrer. Also ich habe gemerkt, am Tag habe ich mindestens 20-25% Verlust. Wenn das so weitergeht, können vielleicht in Zukunft 1.000 oder mehr ihr Existenz verlieren und dann sind viel Arbeit zusammen, freut sich der Jobcenter wieder.
Sie können sich praktisch überall hinstellen. Wobei, das kommt ja noch dazu, der Parkraum ist ja noch nicht mal vorhanden. Verstehen Sie? Das ist ja auch überhaupt nicht geregelt.
Im Kern des Streits geht es hier um die Rückkehrpflicht für Mietwagen. Das ist der große Streit. Die Mietwagen müssen nach einer Fahrt zu ihrem Betriebssitz zurückkehren und dürfen nicht an anderen Orten den dort ansässigen Taxen Konkurrenz machen. Und das ist es, wo gegen die Aufhebung dieser Rückkehrpflicht für die Mietwagen wie Uber und andere dagegen protestieren. Die Taxifahrer in einem Eckpunktepapier des Bundesverkehrsministeriums wird diese Rückkehrpflicht, diese Liberalisierung des Marktes thematisiert. Und Herr Müller vom Bundesverband Taxi und Mietwagen sagt, es wäre Unfug. Es würde einen Kreis- und Suchverkehr nach den Fahrgästen verursachen in den Zentren. Und wie gesagt, schon heute kreisen hier allein in Berlin 2500 Mietwagen von Uber und anderen Diensten, die überhaupt nicht hier kreisen dürften nach dem gegenwärtig gültigen Gesetz. Deshalb stellt dieser Bundesverband Taxi die Forderung auf, man soll diese Uber-Fahrzeuge mit blauen Nummernschildern kenntlich machen. Und so könnte dann überwacht werden, dass Fahrer von solchen Fahrdiensten nicht in Massen in die Innenstädte fahren.
Die Wut der Taxifahrer, das höre ich auch raus, die ist ja groß, wenn da so Scheuer rausgerufen wird. Wie gut stehen denn die Chancen, dass dieser Protest beim Verkehrsminister Gehör findet?
Ja, also das ist noch nicht ganz sicher. Wir haben den Verkehrsminister eben noch nicht gehört. Wir hatten also noch nicht hier seine Kompromissbereitschaft andeuten können. Herr Scheuer betont jedenfalls, auch hat er das über Twitter getan, wir brauchen die Taxis auch in Zukunft. Taxi gehört zur Daseinsvorsorge des Staates. Dennoch will er eine Reform des Personenbeförderungsgesetzes schon im nächsten Jahr. Natürlich kann es nicht im Interesse der Bundesregierung sein, dass es jetzt eine große Arbeitslosigkeit unter Taxifahrern gibt, was sie ja befürchten, und dass immer mehr Uber-Fahrer in prekären Verdienstverhältnissen leben. Aber ein Kompromiss ist natürlich denkbar, dass also diese Rückkehrpflicht für Uber-Fahrer weiterhin besteht, dass aber zugleich bestimmte Bereiche für den Taximarkt reserviert werden, zum Beispiel die Innenstädte. Die Frage wird dann sein, wie groß diese Bereiche sein können, die weiterhin für den Taxiverkehr exklusiv reserviert werden.
Dankeschön. Live aus Berlin vom Brandenburger Tor, wo gerade die Taxifahrer protestieren, wie in vielen anderen deutschen Städten auch, berichtete Sebastian Engelbrecht. Nein, es gibt nichts zu beschönigen. Die Kräfte und Strukturen von rechts bedrohen den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Das sagte vor kurzem die sächsische Integrationsministerin Petra Köpping von der SPD. Von den Opferberatungsstellen im Land ist eine bedrückende Gewaltstatistik vorgelegt worden. Demnach ist im Jahr 2018 die Zahl rechter Gewalttaten in Sachsen im Vergleich zum Vorjahr um 38% gestiegen. Und nicht nur Menschen mit extremistischer Gesinnung tragen zu einem oftmals feindseligen Klima auf der Straße bei. Viele sogenannte Wutbürger tun das ihre dazu. Zahlreiche Bürgermeister und Oberbürgermeister aus Sachsen haben sich jetzt zusammengeschlossen, um Gegenrezepte zu finden gegen die Wut auf den Straßen ihrer Städte. Sie erhalten Unterstützung durch den fachlich begleiteten Chemnitzer Dialog, der zu Wochenbeginn seine Premiere hatte. Alexandra Gerlach war vor Ort.
Alexander Ahrens ist Oberbürgermeister von Bautzen und einer von rund 40 Stadtoberhäuptern, die sich auf den Weg nach Chemnitz gemacht haben. Im 26. Stock des Tagungshotels sitzt er am Tisch zum Pressegespräch und schaut zurück auf den Februar 2016. Damals beherrschten Berichte über den Brand im Bautzner Husarenhof, einem zum Asylbewerberheim umgebauten ehemaligen Hotel, die bundesweiten Schlagzeilen.
Als das passierte, war ich auf einer Dienstreise, bin also am nächsten Abend auf den Kornmarkt gegangen und war gleich in einer großen Traube ganz aufgebrachter Menschen. Und hinterher haben mir viele Journalisten, aber eben auch eine ganze Reihe Polizisten gesagt, sie hätten sich da alleine gar nicht reingetraut in diesen Hexenkessel. In den Kategorien habe ich da gar nicht gedacht.
Der 53-jährige gebürtige Westberliner und Motorradfan Alexander Ahrens ist studierter Sinologe und Jurist und steht seit August 2015 für die SPD an der Spitze der Stadt Bautzen. Einschüchtern lässt er sich so schnell nicht, auch nicht an jenem Abend auf dem Kornmarkt.
Da war mir aber nicht bange an der Stelle, weil ich da mit der Botschaft reingegangen bin, ihr wollt reden, hier bin ich.
Eine gute halbe Stunde lang sei er nur beschimpft und angebrüllt worden, berichtet Ahrens. Erst dann sei es möglich gewesen, sachlich ins Gespräch zu kommen. Längst gehe es dabei nicht mehr um links oder rechts, sagt er. Die Auseinandersetzung sei viel grundsätzlicher. Im Kern gehe es darum, das Grundgesetz auch auf der Straße offensiv zu verteidigen.
Und was mir eben auch ganz wichtig war, nicht da reingehen, um irgendjemanden nach dem Munde zu reden, sondern da reingehen, um wirklich eine Position zu beziehen. Und das funktioniert. Ja? Also ist meine Erfahrung. Und von daher, ich kann allen anderen nur Mut machen. Stellt euch, sagt, was ihr denkt und tut, was ihr sagt. Und die Leute werden es respektieren, auch wenn sie es nicht unbedingt schätzen.
Doch genau dieser offensive Umgang mit aufgebrachten Wutbürgern ist nicht jedermanns Sache. Das weiß auch Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping von der SPD. Als ehemalige Bürgermeisterin und Landrätin im Leipziger Land kennt sie solche unangenehmen Stresssituationen aus eigener Erfahrung. Mit dem Chemnitzer Dialog will sie verunsicherte Amtsträger stärken und hat sich dafür Unterstützung vom Bündnis für Demokratie und Toleranz sowie vom Demokratiezentrum Sachsen geholt.
Ich habe mittlerweile Bürgermeisterinnen und Bürgermeister erlebt, die auch aufgrund der Ereignisse selber sehr verunsichert sind. Das macht auch was mit Oberbürgermeistern und Bürgermeistern, die Erfahrung gemacht haben mit Anfeindung, mit Drohung, mit zum Teil sogar Ausgrenzung. Und insofern halte ich das für eine ganz wichtige Frage, dass man hier geschlossen zusammensteht.
Im geschützten Raum des Chemnitzer Dialoges geht es um Themen wie politische Neutralität im Wahljahr und Handlungsspielräume für Amtsträger, um die Frage, wie man auch bei strittigen Themen von Asyl bis Zivilgesellschaft ein konstruktives Miteinander erzeugen kann oder wie man mit gewaltorientierten Versammlungsformen und spontaner Mobilisierung umgehen sollte. Für Jörg Röglin, den Oberbürgermeister von Wurzen, das gleichfalls als Brennpunkt rechtsgerichteter Kräfte gilt, ist das Forum eine wichtige Motivationshilfe.
Überall kann die gleiche Situation eintreten, überall steht man plötzlich im gleichen Fokus. Und da ist es ganz, ganz wichtig, Partner zu haben, die einem den Rücken stärken. Denn nichts ist schlimmer als Leute, die bei jeder Gelegenheit sagen, wir stehen hinter dir, und wenn man sie dann braucht und sich umdreht, dann ist plötzlich niemand mehr da.
Aus dem bayerischen Wunsiedel ist der zweite Bürgermeister angereist und berichtet, wie man durch die breit angelegte Aktivierung der Zivilgesellschaft den neonazistischen Aufmärschen und Traditionsritualen in seiner Stadt wirksam entgegengetreten ist. Jörg Röglin, der im sächsischen Wurzen im Verbund mit drei weiteren Ortsgemeinden an der Stärkung der Zivilgesellschaft arbeitet, sieht sich dadurch bestärkt.
Weil wir uns vernetzen, weil wir untereinander uns austauschen. In unserem Demokratiebeirat ist das Landratsamt genauso mit dabei wie Polizei, Stadtverwaltung, Räte. Wir machen es in einem kooperativen Rahmen. Da sitzen eben vier Bürgermeister am Tisch. Und daraus entwickeln wir eine Schlagkraft, dass wir mit den finanziellen Möglichkeiten, die wir haben, genau diese kleinen, aber feinen Projekte fördern können, die für das Zusammenleben innerhalb des Wurzener Landes so wertvoll sind. Wir gehen an die Schulen ran, wir gehen an die Vereine ran, wir machen Straßensozialarbeit und so weiter und so fort und versuchen dort an der Stelle die Leute abzuholen, bevor sie in ein rechtsextremes Spektrum abgleiten.
Der Chemnitzer Dialog sollte fortgesetzt werden, wünscht sich Oberbürgermeister Röglin, denn
wenn wir zusammensitzen und sehen, dass wir alle die gleichen Probleme haben, dann macht das auch ein bisschen Mut. dann gibt das Mut, dann gibt das eine gewisse Entschlossenheit, sich auch der Sache wieder mehr zu widmen.
Der Oberbürgermeister der sächsischen Stadt Wurzen war das, Jörg Rüglin, im Beitrag von Alexandra Gerlach. Und das war's von Deutschland heute. Gleich sind die Kollegen von Campus und Karriere dran. Ein Thema dort ist der Berufsbildungsbericht, der heute vorgelegt worden ist. Mein Name ist Ute Meier und ich sage Tschüss.